Ich muss Ihnen eine Geschichte erzählen. Sie ist kurz. In einem Dorf soll sie sich zugetragen haben. Der Lehrer des Dorfes besucht eine alte Dame. Er wollte doch mal wieder nach ihr schauen. Er wusste, dass sie immer doch ein wenig hinfällig war. Und sie tauschen sich aus und er fragt, wie geht's auch ihrem Sohn? Und dann sagt sie, ja, prima, schön. Und er schreibt auch immer wieder, er war vor Jahren nach Australien ausgewandert. Und dann fragt der Lehrer, ja, was schreibt er denn? Sagt sie, oh, und er schickt immer so schöne Bilder mit. Das sind ganz wunderbare Bilder. Ja, was sind auf den Bildern drauf? Was ist denn da abgebildet? Das sind so Köpfe, ganz verschiedenartige Köpfe, aber nett gezeichnet. Und schließlich sagt er, bringen Sie mir mal die Sachen her, die will ich auch gern ansehen. Und dann bringt die Frau die Kuverts und dann sieht er erst, das sind ja lauter australische Banknoten. Und er sagt der Frau, ja, liebe Frau, die müssen Sie auf die Bank tragen, die müssen Sie doch einlösen und umwechseln. Da ist eine Familie da, die will heute ihr Kind taufen lassen. Und viele Menschen sind in ihrer Jugend einmal getauft worden. Und sie haben keine Ahnung davon, was das heißt, dass Jesus über ihrem Leben der gute Hirte sein will. Das hat doch erstens Sinn, wenn man das einlöst, wenn man das in der dunklen Nacht des Lebens benutzt und sagt, Herr, du führst doch, du hast doch einen Weg, wo ich nicht mehr weiter kann. Zeig mir ihn. Wir wünschen euch Eltern und Paten Geschick, dass ihr diesem Kind diesen großen Reichtum einmal sagt, dass sich Jesus so fest an unser Leben bindet, dass er uns ein Versprechen gibt, dass er sich und was auch ist, von uns finden lässt. Das ist seine Zusage, das ist sein Wort, das er bei uns nicht brechen will, das wir nehmen dürfen in unserem Leben und mit dem wir glücklich und fröhlich werden können. Und so möchte ich euch, ihr Eltern und Paten, fragen, wollt ihr, dass dieses Kind auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wird? Und wollt ihr, dass eure dazu beitragen, dass dieses Kind einmal diesen ganzen Frieden bei seinem Herrn findet? So antwortet gemeinsam, ja, und Gott helfe mir. So bringt es. Wir haben heute den Anfang einer Predigtreihe über kritische Fragen an zweifelnde Menschen. Und da heißt die erste Predigt heute das Thema, hast du mich lieb? Und wir singen deshalb dieses Lied, ich will dich lieben, meine Stärke, 254, die Verse 1, 3 und 4. Wir möchten auch die grüßen, die drüben sind in der Übertragung und nicht sichtbar unter uns. Wir sind ja verbunden und im einen Wort. Wir haben den Predigttext, es sind in den 5 Sonntagen die offiziellen Predigttexte der Predigtreihe, über die in ganz Württemberg gepredigt wird, die ich nur zu einer Reihe zusammengefasst habe. Johannes 21, Vers 15 bis 19. Es ist nach der Auferstehung, erscheint Jesus den Jüngern am See Tiberias. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieber, als mich diese haben? Petrus spricht zu Jesus, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht Jesus zum dritten Mal zu Petrus, Simon des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus ward traurig, dass Jesus zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das sagte er aber, zu zeigen, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und als er das gesagt, spricht er zu ihm, folge mir nach. Herr Jesus, wecke du in uns echte Liebe. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, da sitzen zwei junge Leute auf der Parkbank. Der Winter ist endlich doch noch gebrochen. Es ist inzwischen Mai geworden und der Mond scheint hinter den Wolken hervor. Und dann sagt er zu ihr, hast du mich lieb? Wie im Film, so romantisch. Oder zwei alte Leute im Altersheim, die kommen zufällig, wie sie alte Sachen aufräumen, wieder an ihr Hochzeitsbild. Und dann schaut er sie an und sagt, hast du mich immer noch lieb? Wie im Film, nicht? Genauso schön. Wenn das nämlich einer nicht mehr fröhlich mit Ja beantworten kann, dann ist etwas ganz Furchtbares geschehen. Dann ist das Zusammenleben oft nur noch Qual, Last, Quelle unendlichen Streites. Und trotzdem muss ich Sie einfach fragen, geht es Ihnen nicht auch so, dass Sie sich wundern, dass Jesus seinen Jüngern die Frage stellt, ist doch eigentlich eine private Sache. Gehört denn die eigentlich ins Evangelium hinein? Ich muss es in einem Beispiel erklären. Ich kannte eine Frau, die erzählte, dass es für sie ein Schock gewesen sei, mit einem Schwaben verheiratet zu sein. Nach der Hochzeitsreise hat sie das erste festliche Essen für ihn gekocht und hat dann immer gedacht, ja, sagt er was oder sagt er nichts? Dann guckt sie ihn an und er sagt natürlich nichts und denkt, ihm schmeckt sie ihr nicht, dann legt sie ihm nochmal vor und schließlich nach dem Essen sagt sie unter Tränen, ja, hat es dir nicht geschmeckt? Dann sagt er, es war ganz passabel. Sie hat gar nicht gewusst, dass das unter Schwaben schon das höchste Lob ist, das ein Schwabe über die Lippen bringen kann, weil man seine Gefühle normalerweise verbirgt. Das liegt uns nicht so im Blut, viel Worte zu machen. Selbst wenn wir ganz glücklich sind, kann man das verdecken? Und da frage ich einfach, warum macht denn Jesus diese Gefühlssache hier so wichtig? Vielleicht denkt einer, das ist ein Stück, dass man auch etwas von der Menschlichkeit Jesu sieht. Nein, nein, das ist nicht wahr. Jesus hat doch dreimal gefragt. Dreimal. Und er hat diese Frage nach der Liebe an den Dienst geknüpft, den Petrus tun soll, als ein ganz wichtiger Bote Jesu in dieser Welt. Und ich bin davon überzeugt, dass die Frage in unserem Leben tatsächlich die wichtigste Frage werden muss. Ich möchte das in drei Schritten auseinandernehmen. Ich möchte zuerst darüber sprechen, diese Frage bringt selbst gestandene Christen zum Schwitzen. Der Petrus war ein gestandener Christ. Ich begeistere mich immer an ihm. Er war ein Mann, der wusste, wenn Jesus was von uns will, dann muss man mit Freuden Ja sagen, dann muss man hinstehen, dann muss man mitmachen, dann muss man sich einsetzen und dann muss das ein freudiges Ja, sogar ein feuriges Ja sein. Nicht, dass da einer meint, das müssen wir kritisieren an dem Petrus. Das gefällt uns ja, dass es Leute gibt, die ihr Christenleben ernst nehmen und die sich einsetzen wollen. Natürlich, es war eine Panne passiert. Kann ja überall mal vorkommen. Wem ist das noch nie passiert? Sitzt doch keiner da, der jetzt mit Steinen auf den Petrus werfen könnte. Es war eine dumme Situation gewesen in dem Hof. Er wollte ja für Jesus in dieser Nacht noch eine große Tat tun. Und dann kam so ein dummes Mädchen und man muss gerade so sagen, die quatscht ihn an. Wenn das wenigstens ein richtiges Bekenntnis gewesen wäre, wenn sie ihn gehängt hätten, dann hätte es sich ja noch gelohnt. Aber dort in dieser versuchlichen Situation, das sagt er sich einfach geschwind von Jesus los. Ich kenne den Menschen nicht. Sicher, das war ein unglücklicher Augenblick. Und jetzt trifft er wieder Jesus nach diesem unglücklichen Geschehen. Er will doch für Jesus was tun, er will sich doch einsetzen, er will Aktionen machen. Er ist doch bereit, jetzt Hausbesuche zu beginnen oder ein Versammlungshaus zu errichten oder Missionar zu werden oder in die Diakonie zu gehen. Jesus muss nur sagen, was er will. Und es ist bezeichnend, als Jesus am Ufer des Sees Tiberias auftaucht, ist der Petrus der Einzige, der sich ins Wasser stürzt und Jesus entgegenkrault. So rasch wie es geht, ich muss bei Jesus sein, ich möchte doch einen Dienst für Jesus machen. Ich möchte mich ihm zur Verfügung stellen. Und da lässt Jesus ihn stehen. Sie frühstücken miteinander und es wird gar nicht viel gesprochen. Ich mache eine interessante Erfahrung bei vielen Hausbesuchen. Da sagen mir Menschen, entschuldigen Sie, wir wollen nicht viel so von Predigt und Bibel und so, aber wenn Sie einen Dienst für uns haben, sind wir da. Ich wundere mich, wie viel nette, freundliche Menschen unserer Welt sind, die dienstbereit sind. Und da ist tatsächlich ein Problem, die können wir nicht einsetzen. Jesus hat nicht einfach jeden genommen und hat gesagt, komm, du kannst mitmachen. Ist nicht wahr? Sie frühstücken miteinander. Und als endlich dieses Frühstück fertig ist, sagt Jesus zu Petrus, hast du mich lieb? Und dann geht das so weiter, Sie haben es doch gerade gehört. Dreimal fragt Jesus nach. Also der Petrus, ich sage, er ist ein gestandener Christ, der kommt langsam ins Schwitzen und sagt, also Herr Jesus, jetzt beim dritten Mal, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Wissen Sie, bei der dritten Frage spätestens, ich glaube, da hat der Petrus das gar nicht mehr so klar sagen können. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, haben Sie Jesus lieb? Würden Sie sagen, das ist mir eine ganz ungewohnte Fragestellung. Wenn ich Sie frage, wollen Sie für Jesus etwas tun, da können Sie alle sagen, ja. Aber wenn ich Sie frage, haben Sie Jesus lieb, sagen Sie, wie geht das überhaupt, kann man Jesus lieb haben? Die meisten Menschen meinen, Christus hätte ein Programm verkündigt und wir müssen Programme lieben oder wir müssen Institutionen lieben oder wir müssen Menschen lieben. Nein, es fängt damit an, dass Jesus sagt, hast du mich lieb? Und da macht Jesus am Ende des Johannesevangeliums das noch einmal ganz deutlich. Er ist eine Person, so wie man einen Menschen neben sich liebt, so wie man mit einem Ehegatten befreundet ist und sich versteht und mit ihm alles teilt, so sagt Jesus, hast du mich so lieb? Und da erschrecken wir auf einmal und denken, das ist uns unbekannt. Vielleicht sagt einer, wie mache ich denn das mit der Liebe zu Jesus? Die Liebe, die hat Jesus zuerst in ihrem Leben angefangen. Und Sie brauchen das gar nicht jetzt so gewaltsam aus sich herauspressen, sondern das ist doch seine ganze Mission in dieser Welt gewesen. Das war doch Liebe. Und wenn Sie einmal sehen wollen, was er da in dieser Liebe gemacht hat, dann wissen Sie, da geht es jetzt nicht um Gefühle, um schwärmerische Empfindungen, die wir haben, um schwülstige Dinge, sondern da geht es um ganz nüchterne, männliche Dinge. Dass Jesus die Lasten dieser Welt mitgetragen hat, dass er sich neben Menschen hinstellt, dass er Leiden trägt, dass er sich unter Schuld beugt. Dass er die Qualen von Menschen versteht, dass er stehen bleiben kann, dass er mitzittert, dass er unser Schicksal mitträgt und sich mit unter diese Todeslast beugt, das ist Jesu Liebe. Und solange sie leben, hat Jesus ihr Leben mitgetragen. Er kennt doch ihre Sorgen und Nöte, er weiß doch, was sie bewegt. Und es ist genau das auch erzählt, dass er in dem Augenblick, wo Petrus Jesus verleugnet hat in der Nacht, ihn ansah. Dieses Ansehen Jesu, dieses Wissen um das, was mich bewegt, dieses Mittragen, dieses Mitleiden und Mitempfinden, das ist die Liebe Jesu. Und wenn Jesus uns fragt, hast du mich lieb, dann wird er doch bloß sagen, du, teilst du jetzt auch mit mir. Liebe ist Teilen. Eheleute teilen alles miteinander und wenn sie das nicht miteinander teilen können, sondern wenn einer einen Rest für sich behält, ist das keine Liebe. Der Vater meiner Frau ist plötzlich auch mein Vater. Und das, was mir gehört, gehört meiner Frau. Und es gibt ein Teilen mit Jesus, dass ich meine Schwachheit auf ihn lade, meine Sorgen und meine Angst, ja, mein ganzes Leben, das, was ich in dieser Welt schaffen will, Herr Jesus, komm, wir teilen es. Wenn das Liebe ist, ich will doch dich lieb haben. Jesus hat den Petrus als gestandenen Christen abblitzen lassen, als er ihm entgegenkraulte und einen großen Dienst machen wollte. Jesus sagt, du eins zuerst. Gibt es Liebe zwischen uns? Das Zweite, nur so kann man Zweifel überwinden. Nur so kann man Zweifel überwinden. Unter Christen gibt es ja die Not, dass man nicht glauben kann. Und wir haben die ganze Reihe überschrieben, diese 5 Sonntage kritische Fragen an zweifelnde Menschen. Und da müssen wir jetzt auch mal davon sprechen, dass wir angefüllt sind mit Fragen und sagen, ich verstehe das Evangelium nicht. Ich frage immer wieder, wo ist denn Gott? Ich kann ihn in meinem Leben nicht sehen. Oder ein anderer sagt, du, da gibt es so viel Schweres in der Welt. Da gibt es Menschen, die leiden. Schau doch nur die Zeitung an. Wie kannst denn du da deine frohe Botschaft verkündigen? Das sind doch Zweifel. Und da gibt es Fragen, Probleme. Wir haben manchmal fast so eine merkwürdige Art, dass wir immer wieder an den Problemen ausschließlich stehen bleiben und kaum drüber hinwegklettern können. Und ich bin so froh, dass Jesus einfach zu dem Petrus sagt, du, zuerst wird meine Frage beantwortet, dann erst deine. Hast du mich lieb? Würden Sie sagen, ich kann die Frage an Jesus mir stellt, erst beantworten, wenn er meine Fragen beantwortet hat? Nein, so kriegen Sie keine Antwort. Jesus steht in Ihrem Leben schon lang da und bietet Ihnen seine Liebe an. Er will Ihren ganzen Werktag, Ihre Berufslast, Ihr Familienleben, Ihre Einsamkeit will er mittragen. Er hat ein Wort für Sie. Und er sagt, komm, wir plaudern miteinander über das, wir reden drüber. Und Sie dürfen selbst sogar Ihre Zweifel mit Jesus teilen. In einer rechten Ehe, da spricht man auch schwierige Dinge miteinander. Und wo Liebe ist, da kann man sich austauschen über komplizierte Dinge. Reden Sie doch über Ihre Zweifel mit Jesus. Ich habe doch in meinem Leben nie alle Fragen beantwortet, aber Jesus sagt, entscheidend ist, dass du mich lieb haben kannst. Und auf einmal merkt der Petrus, der schwierigste Zweifel in meinem Leben, der bin ja ich. Ich bin ja die problematische Figur. Ich kann zu allem fröhlich Ja sagen, aber wenn mein Ja so ein wackeliges Ja ist, dass ich nachher wieder umkippe und dieses Ja nicht hält, so wie es in dieser Nacht war, wenn all meine Bekenntnisse nur Lippenbekenntnisse sind, Jesus hat nie viel über Liebe gesprochen. Jesus hat geliebt. Und es ist auch gut, dass Jesus von uns keine großen Sprüche verlangt, sondern dass er nur immer wieder darauf hinweist, zwischen Jesus und dir ist nur Liebe. Liebe notwendig, hast du mich lieb. Und wo Liebe zu Jesus da ist, da gibt er plötzlich auch Dienste. Und da zeigt Jesus diesem Petrus die Menschen in dieser Welt und sagt, du, das sind meine Lämmer, meine Schafe. Dass Menschen Schafe sind, das ist ihnen vielleicht noch keine Neuigkeit. Alle Menschen. Es gibt nur Schafe, die einen Hirten haben und Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus vertraut das diesem Petrus an und sagt, sorg doch du dafür, dass diese Menschen, die in dieser Welt keine Richtung, kein Ziel, keine Hoffnung haben, herfinden zu dem, der sie allein weiden und führen kann, meine Schafe. Es ist ja merkwürdig, was Christen alles aus biblischen guten Sachen machen und wie man gute Sachen verdrehen kann. Und aus dem Hirtenamt hat man ja in der Geschichte der Christenheit allerhand Falsches gemacht. Man hat ein Herrschaftsamt draus gemacht. Und ich meine, es erfordert immer wieder Mühe, bis wir das wirklich praktizieren, dass wir alle Pastoren sind. Das, was gerade diese jungen Leute in diesem Schulungskurs mitmachen, dass ich gar nicht bestimmte Veranstaltungen machen muss, sondern dass da, wo ich im Beruf lebe, wo ich in der Familie bin, wo ich mit Freunden zusammenkomme, wo sie in einem Verein Mitglied sind, dass sie dort Schafe weiden dürfen, dass sie Menschen dieses anvertrauen dürfen, dass man sein Leben in Jesus bergen kann. Das heißt ja bei diesem Befehl da, mit diesem Weideamt, nicht so, wie wir gern draus machen, ihr müsst euch alle von mir weiden lassen. Das kann man nicht als Anspruch aussprechen. Alle Kreise der Gemeinde müssen sich von mir weiden lassen. Das steckt im Hirtenamt nicht drin. Der Anspruch des Pastors und des Pfarrers über seine Gemeinde. Das ist was ganz anderes. Schau dich um dich her, leben Menschen, weide sie. Um der Liebe zu Jesus willen. Und es war merkwürdig, wie Menschen dieses Amt des Weidens aufgenommen haben. Ich könnte Ihnen jetzt aus der Geschichte der Christenheit erzählen, wie ein Bodelschwing plötzlich den Ruf aufnahm und heillose, kranke Menschen pflegte. Hast du mich lieb, hat ihn Jesus gefragt, dann bitte, da sind meine Schafe. Wie unser Dr. Kilgus jetzt vor kurzem hinausgeflogen ist nach Pakistan, obwohl er ein Dreivierteljahr auf das Visum warten müsste, es war doch unfreundlich genug, wie sie es ihm gemacht haben und wie sie ihre Ablehnung gezeigt haben. Und wie er zurückschreibt in der ganzen Freude, dass er an diesen Menschen Dienst tun darf, obwohl er keine eigene Wohnung hat und nicht mal einen eigenen Stuhl, irgendwo in der Fremde zu leben, aber ein Dienst an den Schafen Jesu, wo ein Richard Straube sein Amt im Evangeliumsrundfunk aufgibt und seine Wohnung mit Fixern teilt, weil er sagt, Schafe Jesu, die ich weiden darf, und all die Menschen, mit denen sie zusammenkommen, hast du mich lieb, fragt Jesus sie, und dann, das sind doch meine Schafe, du brauchst doch keine großen Worte machen, lass doch die wieder die Liebe spüren. Der christliche Glaube ist doch keine Ideologie und ist nicht eine Lehre und ein Programm, sondern das ist Liebe, gelebte Liebe, Liebe zu Jesus, und das spüren die anderen. Und da gibt es gar keine Grenze für diese Liebe. Da kann es gar keine Abhaltung geben. Da kann man sich auch nicht erbittern lassen, wenn man Nein hört, sondern da wird man Menschen das spüren lassen. Ich teile, was ich habe mit dir. Und du darfst wissen, dass ich dich schätze und ehre. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat nach der Auferstehung. Und noch ein letztes. Auf Liebe kann man bauen. Jetzt hoffentlich konnten Sie es behalten. Also, die Frage, hast du mich lieb, bringt sogar gestandene Christen zum Schwitzen. Und das Zweite war, so kann man Zweifel überwinden, wenn man einfach Jesus liebt. Und das Letzte, auf Liebe kann man bauen. Die Frage ist verpönt. Als in Württemberg das Gesangbuch 1950 eingeführt werden sollte, das wir jetzt haben, da gab es ziemlich große Diskussionen, ob man so ein Lied überhaupt aufnehmen sollte. Ich will dich lieben, meine Stärke. Liebe zu Jesus ist doch komisch. Menschenliebe, Feindesliebe, das leuchtet jedem noch ein. Aber Liebe zu Jesus, aber Jesus hat so zentral in die Mitte seines Evangeliums gestellt. Und wenn andere sagen, das ist eine pietistische Frage, ich kann nichts dafür, dann stammt sie eben doch noch von Jesus. Und danach wollen wir uns doch richten. Aber wenn ich jetzt diese Frage höre, die Jesus an mich stellt, hast du mich lieb? Dann fragt Jesus mich so, weil er mich auf seinen Weg mitnehmen will. Das bleibt das Letzte. Das ist noch ein ganz neuer Gedanke, den ich Ihnen hier noch erklären muss. Wir haben alle schon oft gebetet, Herr Jesus, geh du mit mir und geleite mich auf meinen Wegen, morgen früh, wenn ich wieder zur Arbeit muss oder wenn ich einen schwierigen Gang machen muss. Herr Jesus, geh mit mir. Und eigentlich heißt es ja umgekehrt, der Hirte läuft ja nicht den Schafen nach, sondern an und für sich zeigt der Hirte, wo es zur Weide geht. Er stellt die Richtung klar. Und da sagt Jesus zu Petrus, du, wenn du reif wirst in der Nachfolge Jesu, wenn du ein richtiger, gestandener Christ wirst, dann wirst du immer mehr das lernen, dass es nicht nach deinem Kopf und deinem Programm geht, sondern dass in dem Leben ich vorangehe. Du aber folge mir nach. Und den Weg, den Jesus geht, der geht so, dass man nicht bloß große Evangelisationen hält und wunderbare Veranstaltungen macht, sondern dass man mit hineingebunden wird in die Leiden dieser Welt. Wie viele aus unserer Mitte können jetzt nicht da sein, weil Gott sie auf das Krankenlager geworfen hat. Und sie müssen hier mitleiden. Mit einer Welt, die unter dem Schrecken des Todes noch steht. Wie viele haben das in den letzten Wochen erfahren und gespürt, wie der Tod zugeschlagen hat. Andere sind belastet mit Sorgen und kriegen sie nicht los. Jesus hat uns nicht versprochen, dass er uns alles wegräumt, sondern dass wir mit Menschen die Lasten teilen, indem wir sie sogar selber mittragen müssen. Und es gibt sogar noch das, dass Christen ganz besonders den Hass dieser Welt spüren. Und wir denken ja auch in diesen Tagen ein wenig mit Schrecken, was wohl auf die Christen von Vietnam zukommen kann, wenn die ganze Feindschaft gegen das Evangelium so losbrandet wie in China und in Russland. Und wenn sie durchs Martyrium gehen müssen, ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Da sagte er aber zu zeigen, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, sagte er zu ihm, folge mir nach. Und da sagten Petrus, Herr Jesus, gerne gehe ich mit dir den Weg. Vielleicht ist einer erschrocken und denkt, das will ich nicht machen, wenn das in meinem Leben kommen sollte. Doch, gerne, sagt Petrus, gerne. Ich habe eine Garantie, ich habe ein Pfand. Deine Liebe, Jesus, deine Liebe. Und weil ich weiß, dass du mich lieb hast, weiß ich, dass du Gedanken des Friedens mit mir hast. Manche werden als nur den Kopf schütteln können bei unseren Diensten am Graben sagen, was redet denn der Herr mit dem Evangelium, dass wir einem Trauernden trotz der Last, die über ihn hereinbricht, sagen, und doch hat Gott Gedanken des Friedens mit dir. Du wirst es im finstern Tal erfahren, dass er bei dir ist. Weil auf Liebe man bauen kann. Und deshalb legt Jesus so großen Wert darauf. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Darauf kann man bauen. Und so wie es dann Paulus später gerufen hat, ich bin gewiss, ist Gott für uns. Wer kann denn jetzt noch gegen uns sein? Er hat ja seines eigenen Sohnes nicht verschont. Er hat das Band der Liebe gegeben, in dem Jesus für mich verblutet ist. Und seitdem weiß ich es, nichts kann mich mehr aus der Hand Jesu reißen. Ich möchte zum Schluss nur von einem großen christlichen Märtyrer reden, Chrysostomos, der große Predigten gehalten hat in der alten Kirche. Und als sie ihm das alles weggenommen haben, ein ganz bedeutender Kirchenvater, und als sie ihm noch nach dem Leben trachteten, da wurde gar nicht bitter, sondern da hat er nur beten können, ich danke dir, Herr, für das reiche Leben, das du mir geschenkt hast. Das Leben mit Jesus, dem guten Hirten, ist immer ein reiches Leben. Nur viele Menschen entdecken es nicht. Man entdeckt es nur, wenn man Liebe mit Jesus lebt. Und Liebe kann man mit Worten nicht erklären, das muss man erfahren. Amen. Und nun wollen wir das Hillerlied singen, 507, mein Alles, was ich liebe. 507, die ersten vier Verse. Danach wird Bernhard Repsch, Mitarbeiter von Campus für Christus und von den Fackelträgern, noch zu uns sprechen. Wir nehmen das mit herein, um auch gleich noch so ein Wort des Berichts und des Zeugnisses zu haben. 507, Vers 1. Bis 4. Und Bernhard Repsch wird dann nach seinem Wort auch noch mit uns.
Wir haben etwas von Schafen gehört. Ich möchte noch etwas über einen Esel sagen. Und vielleicht passt es ganz gut da rein und charakterisiert so ein wenig die Arbeit, die wir tun. Ich habe das vor Jahren einmal in der Tageslese von dem Wilhelm Busch gelesen und es hat mich seit der Zeit eigentlich nicht mehr losgelassen. Weil es genau in die gleiche Richtung geht, in das, was wir eben gehört haben, und gleichzeitig eine starke Herausforderung für uns ist, die wir hier sitzen. In Matthäus 21, da heißt es, da sie nun nah an Jerusalem kamen, gen Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus seiner Jünger zwei. Das ist schon sehr modern, das macht man ja heute auch. Für besondere Aufgaben schickt man zwei meistens Spezialisten, in diesem Falle qualifizierte Evangelisten, zwei Jünger. Leute, die sich Jesus ausgesetzt haben, die Jesus nachfolgen wollen, die sich für Jesus geöffnet haben. Und diese beiden bekommen einen Auftrag. Und wenn man schon qualifizierte Leute schickt, dann meistens ihrem Auftrag entsprechend. Zwei Elektriker, zwei Ingenieure, die würde man nicht unbedingt zum Fensterputzen irgendwo hinschicken. Aber genau das tut Jesus jetzt mit diesen qualifizierten Evangelisten. Er schickt sie nicht zum Fensterputzen, aber es heißt, er sprach zu ihnen, Geht hin in den Flecken, der vor euch liegt, und alsbald werdet ihr eine Eselin finden, angebunden und ein Füllen bei ihr. Löst sie auf und führt sie zu mir. So ein bisschen demütigend. Da lässt man jetzt alles stehen und liegen, um Jesus nachzufolgen und soll so einen Esel holen. Da sollte man noch andere Spezialisten dafür anstellen. Zwei Bauern oder zwei Dorfjungen, die so auf Esel eingestellt sind. Das sind ja störrische Viecher, so Esel. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich zwei Jünger da so ein bisschen, ja, das war so ein bisschen unter ihrem Niveau, zwei Esel zu holen. Und der Wilhelm Busch spricht davon und stellt die Frage, sind wir so qualifiziert, dass wir meinen, wir brauchten Jesus nicht mehr zu gehorchen? Das sagt er in Johannes 14, daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt, und dann, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Sind wir zu qualifiziert, um Jesus zu gehorchen? Zum Beispiel, wenn es darum geht, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, der gerade jetzt neben dir sitzt. Zu qualifiziert, wenn es darum geht, geht hin in alle Welt. Zu evangelisieren, anderen von Jesus zu sagen. Sind wir zu qualifiziert zum Gehorsam? Diese beiden Jünger waren bereit, gehorsam zu sein, haben den Esel gelöst. Und weil sie in dem Kleinen, in dieser Eselsarbeit, gehorsam waren, lautete der Auftrag das nächste Mal, geht hin in alle Welt. Löst eine ganze Welt dieser freimachenden Botschaft von der Liebe, von der Vergebung, von dem Leben Gottes. Und dann noch ein zweiter Gedanke. Das heißt in Vers 3, und so euch jemand etwas wird sagen, so sprecht der Herr, Bedarf ihrer, sobald wird er sie euch lassen. Das ist demütigend. Auch für Jünger und für jeden von uns, wenn man das versteht, was hier steht. Der Wilhelm Busch bringt das so schön raus in dieser Tageslese. Nur einmal sagt Jesus, er bedarf irgendeiner Sache. Das war ein Esel. Wir nehmen uns so furchtbar wichtig in dem, was wir tun, in dem, was wir sind, sei es jetzt christliche oder nicht christliche Arbeit. Und die Gefahr liegt natürlich auch bei unserer Arbeit, in der Studentenarbeit, in der Laienarbeit, in der Bibelschularbeit, dass man sich so furchtbar wichtig nimmt, sich so unentbehrlich vorkommt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist. Natürlich, wenn man jetzt direkt fragen würde, würde man sagen, na, ich bin nicht so wichtig, aber wenn ich sagen würde, richtig, das stimmt, dann würden wir doch schon ein bisschen so geschockt sein. Wir nehmen uns schon sehr wichtig. Jesus sagt, er bedarf ihrer und er meint damit einen Esel. Das ist das, was Jesus braucht. Und der Wilhelm Busch schließt mit einem Beispiel von einem Magdeburger Pfarrer um die Jahrhundertwende, von dem laut in einer Gesellschaft gesagt wurde, unser Pfarrer ist ein Esel. Das war ja ein ganz schöner Hammer, sowas sagt man nicht. Und dann noch laut und in der Gesellschaft. Und dann am Sonntag stieg dieser Pfarrer auf die Kanzel und er wusste, dass das gesagt worden war. Und er sagte, liebe Gemeinde, ihr habt gehört, was von mir gesagt wurde. Man sagt, ich wäre ein Esel. Und wenn ich nun schon ein Esel bin, dann möchte ich der Esel sein, auf dem Jesus Einzug hält in Magdeburg. Das ist eigentlich das, was wir in unserer Arbeit tun wollen. Wir haben 28 Esel, die da mitarbeiten. Und unser Anliegen ist es, dass wir nichts weiter sind als Esel, auf denen Jesus Einzug halten kann, gerade da, wo wir stehen. Bist du bereit, jetzt nicht nur ein Schaf zu sein, das sich führen und leiten lässt, sondern Esel zu sein, auf dem Jesus Einzug halten darf? Wir haben einen solchen Esel in Korea. Mitarbeiter, Dr. Kim, der dort die Arbeit leitet, der in den ersten Anfängen der Arbeit ganz, ganz kleine Eselsarbeiten getan hat, demütigende Dinge. Und der bereit war zum Gehorsam, trotz vieler persönlicher Leidenswege. Und im letzten Jahr hat dieser Dr. Kim eine Konferenz in Korea durchgeführt mit 320.000 Christen. Weil er bereit war, nur bereit war, Esel zu sein für Jesus. Vielleicht noch einmal diese beiden Fragen. Bist du qualifiziert, so qualifiziert, dass du meinst, nicht mehr gehorsam sein zu müssen? Für die Jugendlichen unter uns, wenn die Bibel sagt, Ehre, Vater und Mutter. Für die Älteren unter uns, wenn der Herr sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt Evangelium da, wo ihr steht. Und wenn du bereit bist zu dieser Eselsarbeit, bist du bereit, dir daran genügen zu lassen, ein Esel zu sein, auf dem Jesus Einzug halten kann. Wollen wir zusammen beten? Wir heben uns zum Gebet. Herr, du siehst unsere Gedanken. Du siehst das, was uns gerade jetzt bewegt, an Fragen, an Unsicherheit. Du siehst, was wir äußerlich vortäuschen, wo mehr Schein als eigentliches Sein ist. Wir wollen dich herzlich bitten, dass jeder von uns vor dir ehrlich wird. Sich als das bekennt, was er ist, Sünde. Und deine Vergebung in Anspruch nimmt, dich in Anspruch nimmt, um zu erleben, wie du jeden von uns, wenn er bereit ist zum Gehorsam, nicht nur gebrauchen willst, sondern segnen willst. Öffne uns für diesen deinen Segen, dass wir als gesegnete Menschen nach Hause gehen, uns an deinem Segen freuen, den Segen weitergeben. Lass die, die durch Krankheit verhindert sind, die, die jetzt mittendrin stehen im Leiden, erleben, wie du als segnender, helfender, lebendiger Herr dort gegenwärtig bist. Herr, wir treten vor dich mit dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen vom Lied. Wir haben hinten noch die Gemeindebriefe liegen, für die, die auch von auswärts kommen, wo unsere Veranstaltungen jetzt bis zum Sommer alle verzeichnet sind, auch die Predigtreihe mit den Themen noch liegen an beiden Ausgängen, ebenso die Zeitschrift Lebendige Gemeinde, auch zum kostenlosen Mitnehmen für wache Christen. Auf dieser Seite, auf dem Büchertisch, haben wir diese Israel-Bücher hingelegt. Da hatten mich ein paar gefragt. Wir wollen ja in 14 Tagen einen Vorbereitungsabend machen für alle, die nächstes Jahr über Ostern mit uns nach Israel fahren wollen. Emanuel Götze, der jedes Jahr 20 Fahrten organisiert, wird uns an diesem Abend dann die Lichtbilder zeigen. Das ist genau die Route, die in diesem Buch beschrieben ist, auf dieser Seite zum Preis von 10 Mark. Am Dienstag haben wir um 20 Uhr Bibeltraining über den Propheten Amos. Gottes Prophet ruft zum Leben. Um 15 Uhr haben wir Bibelstunde am Dienstag. Der Kirchengemeinderat morgen Abend fällt aus. Wir haben keine Probleme. Die Tagesordnung ist zu leer. Wunderbar. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.